Fang mal so an. Auch wenn manche den Menschen nur für ein hochentwickeltes Säugetier halten, es gibt gewaltige Unterschiede. Ein Tier ist zufrieden, wenn es sein Futter hat, wenn es Artgenossen hat und die entsprechenden Umweltbedingungen, die es braucht. Das reicht. Und ein Tier lebt ganz in der Gegenwart. Der Mensch weiß um Vergangenheit und Zukunft, anders als Tiere, denke ich. Und der Mensch fragt nach dem Sinn des Lebens, macht ein Tier auch nicht. Und in diesem Zusammenhang, wenn ich nach dem Sinn des Lebens frage, sind zwei Fragen entscheidend. Die eine, woher komme ich? Und die andere, wohin gehe ich? Woher komme ich? Und wohin gehe ich? Es lohnt sich, das ganz persönlich zu bedenken. Aus welchen Quellen speist sich mein Leben? Jeder Mensch hat sein Herkommen. Das sind einmal die Eltern und Vorfahren. Die prägen uns. Und selbst wenn wir sie nicht gekannt hätten, prägen uns ihre Gene. Die kriegen wir mit, dort kommen wir her. Das ist uns mitgegeben. Auch eine Landschaft prägt uns, in der wir aufgewachsen sind. Klingenthaler sagen, weil ich in Klingenthal war, sind Berge rundherum und Wald, das prägt die Menschen. Da kann man nicht so sehr weit gucken. Die Beziehungen prägen, in denen man aufgewachsen ist. Waren die gut? War ich angenommen? War ich wertgeschätzt? Oder war ich ein Außenseiter? Bin ich abgelehnt worden? Das geht mit uns mit. Die Bildung, die wir erfahren haben oder nicht erfahren haben, prägt unser Herkommen, die Weltanschauung, in der wir erzogen worden sind, die wir mitbekommen haben. Auch der Glaube oder die Religion oder der Atheismus, all das, womit wir in Berührung gekommen sind als Kinder, als wir aufgewachsen sind, prägt uns. Wo kommen wir her? Wo kommst du her? Es ist wichtig, das zu wissen, weil das vieles erklärt erstmal. Und das bestimmt zu einem großen Teil unserer Identität. Das hat was aus uns gemacht, unser Herkommen. Und dennoch steht die Frage, oder muss mal erlaubt sein, inwieweit bestimmt uns unser Woher oder inwieweit darf und soll es uns bestimmen? Also die Psychologie, vor allem die Tiefenpsychologie, die Psychoanalyse beschäftigt sich ja ganz intensiv damit, wie die Vergangenheit uns prägt. Und so findet diese Art von Psychologie für alle unsere Macken eine Erklärung. Kann man alles gut erklären. Mag sogar stimmen. Die Frage ist jetzt, und? Also, nach meiner Beobachtung bleibt es dann oft dabei, ja, ich bin so, weil ich das erlebt habe, da muss das so sein und es bleibt doch so. Müsst ihr mich so nehmen? Das halte ich für fatal. Es hilft zwar zu verstehen, deshalb bin ich so, deshalb reagiere ich so, aber es legt ja auch fest. Weil du das erlebt hast, musst du so sein. Und es entschuldigt, rechtfertigt dann nahezu alles. Und da muss ich fragen, sind wir Gefangene unserer Vergangenheit? Sind wir Gefangene unseres Wohers? Müssen wir so sein? Ist die Vergangenheit unser Schicksal? Soll die Vergangenheit, wo wir herkommen, alle Macht über uns haben? Stehen wir unter der Autorität dieser Vergangenheit? Oder entscheiden wir, können, dürfen und sollen wir entscheiden, was uns bestimmen darf. Und in welchem Maße uns das Vergangene beeinflussen darf. Und wenn schon Psychologen an dieser Stelle nicht weiterhelfen, was ihre Aufgabe wäre, also was mache ich jetzt damit? Ich selber bin noch saurer, wenn Seelsorger, gerade solche, die psychologisch geschult sind, sich so verhalten und bei der Analyse, bei der Begründung aus dem Woher stehen bleiben und sagen, ja, du hast das und das erlebt, deshalb bist du so Amen. Nee, nicht Amen. Wissen wir denn nichts von der Erlösung? Und wissen wir nicht, dass die Bibel sagt, das Fleisch, unser altes Leben, gehört ans Kreuz. Es gehört nicht gehegt und gepflegt und getätschelt und begründet und als Begründung vorgeschoben. Es gehört ans Kreuz. Wissen wir nichts von Heilung, auch von einem inneren Heilwerden in der Gegenwart Gottes und durch sein Wort, wenn es uns prägt? Wenn wir davon nichts wissen und nichts weiter sagen und nichts weiter geben, sollte sich niemand christlicher Seelsorger nennen, meiner Ansicht nach. Wenn man die Leute nur auf die Vergangenheit festnagelt, deshalb bist du so und musst du so sein. Also das Woher ist wichtig, will ich sagen, es hat uns geprägt, es erklärt ganz vieles, aber da gibt es ja noch eine Frage, wo will ich denn hin? Wo gehe ich hin? Was sind unsere Ziele? Und was wäre, wenn unsere Ziele uns bestimmen würden? Und wenn das, wo ich hin will, meine Identität bestimmen würde, wer ich bin, das ist mein Ziel, dorthin bin ich unterwegs, egal wo ich erstmal herkomme. Das verleugne ich nicht, aber ich habe ein Ziel. Das bestimmt mich. Es ist beides wichtig. Also das, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Wir sollten wissen, wo wir herkommen. Und wir sollten das auch akzeptieren und damit Frieden schließen. Also wir können unsere Eltern und unsere Heimat und unsere Erlebnisse nicht mehr ändern. Die waren so. Und wir haben Dinge mitbekommen, ja. Und erst wenn ich damit Frieden schließe und das auch annehme, kann ich damit konstruktiv umgehen. Nur was ich annehme, kann ich behandeln. Wenn ich das mich nur dagegen wehre und das verdränge, komme ich überhaupt nicht weiter. Von daher ist es schon gut, wenn erstmal erklärt wird, da komme ich her, deshalb ist das so. Aber jetzt ist die Frage, wie geht es weiter, was mache ich damit? Und dass wir dann entscheiden, inwieweit diese Vergangenheit uns prägen soll und darf. Unseren Weg zum Ziel. Und ich denke, das Wohin ist noch wichtiger als das Woher. Wir legen oft Menschen so auf ihr Woher fest. Vergangenheit oft, tritt jetzt ein bisschen Hintergrund, die waren DDR knallrot, sind Kommunisten. Das drücken wir denen drauf. Wir gucken gar nicht, wo wollen sie denn hin? Wollen sie das vielleicht, das gibt es ja, hinter sich lassen und sind genauso auf dem Weg zu Jesus wie wir auch. Sie kommen bloß aus einer anderen Ecke, aber sie haben dasselbe Ziel. Dann sollten wir das bitte wertschätzen und anerkennen und nicht jemanden festlegen, das woher kommt. Das ist nicht alles, bitte. Das war so, das darf man auch benennen, auch Frieden schließen, aber es ist nicht alles. Ein sinnvolles Leben ist zielorientiert. Also, dass ich etwas erreichen will. Und da hilft zu fragen, worauf will ich einmal zurückschauen, wenn ich alt geworden bin? Oder woran sollen andere mal denken, wenn sie sich an mich erinnern? Das hilft, Ziele festzulegen. Das möchte ich erreicht haben, so möchte ich sein. Also, wir sollten wissen und auch entscheiden, wo wir hinwollen, weil sich danach der Weg richtet. So ganz klar. Und auch unser Verhalten. Also wenn ich um ein gutes, großartiges Ziel weiß, werde ich mich anders verhalten, als wenn ich keins habe oder ein schlechtes. Wenn ich zu einem Fest unterwegs bin, werde ich mich anders bewegen und verhalten. Oder wenn ich eine neue Lebensaufgabe angehe, wo ich weiß, die wird mich erfüllen, bin ich anders drauf, als wenn ich ins Gefängnis unterwegs bin oder zu meiner Hinrichtung oder wenn ich weiß, jetzt kommt nichts mehr. Ja? Also diese Fragen nach dem Woher und Wohin sind ganz, ganz wichtig, persönlich, haben eine ganz persönliche Dimension für uns, gelten aber auch für, ich sag mal, andere Größen, also ein Unternehmen. Drüben soll es auch fragen, wo haben wir angefangen, wo ist unsere Wurzel und wo wollen wir hin? Was sind unsere Ziele? Institution, auch Kirchgemeinde oder Gemeinschaft oder Leitungskreis, wo kommen wir her, was ist unsere Geschichte, was hat uns geprägt, was ist unser Erbe, was haben wir mitbekommen? Aber wenn Gemeinde nur das Erbe verwaltet und nicht guckt, welches Ziel haben wir denn, wo soll es denn hin, was will denn Jesus von uns und was hat er denn vor, dann wären wir ein Traditionsverein. Also das kann es nicht sein, sondern wir müssen dann auch gucken, wohin. Das gilt sogar für ganze Staaten. Ja, dass ihnen bewusst ist, wo kommen sie her, das macht ihre Identität aus, wer sie sind, ihre Stärken, ihre Schwächen auch, und dass sie sich auch Gedanken machen, welche Bedeutung wollen wir für die Welt oder für andere haben, die Nachbarn. Aber bleiben wir jetzt beim Persönlichen mehr. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? In körperlicher Hinsicht gilt das, was uns genetisch, kräftemäßig, sonst was mitgegeben ist. In seelischer Hinsicht, innerer Hinsicht, was uns da geprägt hat, was uns bewegt, auch wie wir sein wollen. Und natürlich auch in geistlicher Hinsicht, wo kommen wir daher und wo gehen wir dahin? Und beim Letzten, spätestens da ist die Bibel wichtig. Die ersten Seiten sagen nämlich, wo wir herkommen, aus der Hand Gottes. Die letzten Seiten sagen, wo wir hin sollen, in Gottes Herrlichkeit. Wo kommen wir her, wo kommen wir hin? Das Thema der Bibel, Anfang und Ende. Wo kommen wir her, aus der Hand Gottes? Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, als ich noch ungeformt im Mutterleib war, sagt David, Gott wollte, dass es uns gibt. Nicht nur von der Schöpfung her, sondern das darf jeder ganz persönlich nehmen und wissen, ich komme aus der Hand Gottes, er wollte, dass ich bin. Das ist meine Herkunft. Egal, ob die Eltern das jetzt geplant hatten oder nicht, das ist zweitens. Aber Gott wollte, dass ich bin. Es ist wichtig, das zu wissen. Dann gibt es Dinge, die uns davon abgehalten haben, in der Hand Gottes zu bleiben. Das nennt die Bibel Sünde. Und dann gibt es ein Ziel, dass wir in Gottes neuer, ewiger Welt ankommen sollen. Das wäre unser Wohin, unser großes Wohin. Und Jesus hat ab und zu mal auch auf Streitgespräche über dieses Woher und Wohin geführt mit den Leuten. In Johannes 8 lesen wir davon. Er wusste sehr genau, wo er herkommt und wo er hingeht. Er sagte den Leuten, ich bin von oben her, ich bin nicht von dieser Welt, ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Und dann sagte er denen, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Also er wusste um sein Ziel, aber wusste auch, die Zuhörer, wie sie im Moment waren, können dort nicht folgen. Denn er sagte seinen Gegnern auch, wo sie her waren. Das ist ja sehr heftig, er sagt ihnen, ihr seid von unten her. Ihr seid von der Welt, ihr seid und werdet in euren Sünden sterben. Und als sie da anfangen zu streiten, wurde noch deutlicher, das macht Jesus immer so, und er sagt, ihr seid geistlich vom Teufel her, ihr habt den Teufel zum Vater. Die hatten eine geistliche Herkunft von unten. Und beachten wir, Jesus redet hier zu frommen Juden. Das ist erschütternd. Sie hatten Abraham zum Stammvater äußerlich, gehörten zum Volk Israel äußerlich, und doch sagt Jesus, ihr seid von unten, ihr habt eine Herkunft, die ist nicht gut, eure geistliche Herkunft ist der Teufel, deshalb geht ihr auch zum Teufel, buchstäblich, wenn ihr nicht umkehrt und glaubt. Es gibt also eine seelische Frömmigkeit, die Bibel sagt auch fleischliche Frömmigkeit, die etwas vortäuscht, was in Wahrheit gar nicht da ist, was gar nicht von der eigentlichen Quelle abgedeckt ist, die es haben sollte. Oder ist rein menschlich, ist nicht tatsächlich von Gott und führt auch nicht zu ihm. Das müssen wir beachten noch heute. Und Nochmal, Jesus wusste sehr genau, wo er herkam, wo er hinging, so wusste er auch, wer er war. Es hängt ja zusammen. Jesus ruhte in seiner Identität, das spüren wir ihm ab bei jedem seiner Gespräche. Er ruhte in sich selbst. Und niemand konnte ihm dieses Bewusstsein, wir würden heute sagen Selbstbewusstsein, ich denke, das greift zu kurz, es war auch ein Gottesbewusstsein, wer er von Gott her ist. Niemand konnte ihm das nehmen, niemand konnte ihm dort was einreden oder ausreden. Niemand konnte ihn einschüchtern oder vom Weg abbringen. Und das hatte eine andere interessante Seite. Johannes 13, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Ja, mein Woher, mein Wohin ist Gott. Diesem Wissen stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Leinentuch um, danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Leinentuch, das er sich umgebunden hatte. Also, in diesem Wissen, wo er herkam und wo er hinging, dem höchsten Wissen, konnte sich Jesus, ohne dass ihm ein Zacken aus der Krone fiel, eine Schürze umbinden und die niedrigsten Dienste tun, nämlich Sklavendienste. Das waren damals Sklavendienste. Und das hängt miteinander zusammen. Dieses Ruhen in der eigenen Autorität oder Identität, woher, wohin und dann sich erniedrigen können. Wer weiß, wo er her ist und wo er hin will, der kommt auch mit allem, was zwischendurch ist, klar. Oder jedenfalls wesentlich besser. Und er muss weder sich noch anderen irgendwas beweisen. Außer Liebe vielleicht. Und so konnte der Höchste das Niedrigste tun. Wirklich der Allerhöchste, das Allerniedrigste bis zum Tod am Kreuz. Aber das hängt damit zusammen, dass er in seinem Woher und seinem Wohin ganz, ganz tief verankert war unter den Augen Gottes, sag ich mal. Er war gottgleich und wurde zum Sklaven aller. Mir ist dieser Bogen mal wichtig oder diese Zusammenhänge sind mir wichtig, wenn ich jetzt zu einer Sklavin komme, einem Dienstmädchen, der Hagar. Sie stammte aus dem Ausland, aus Ägypten und ist eigentlich eine Frucht von Lüge und Sünde. Ich muss es mal so hart sagen. Abraham war wegen Hungersnot nach Ägypten ausgewandert und hat die Sarah als seine Schwester ausgegeben. Das war nicht ganz gelogen, nur halb, aber immerhin. Es hatte zur Folge, dass der Pharao sie in seinen Harem aufnahm und dafür bekam der Abraham allerhand Viehzeug und auch Knechte und Mägde. Und da war offensichtlich die Hagar dabei. So ist Abraham und Sarah sind die zu der Hagar gekommen. Das ist keine rühmliche Geschichte, muss man mal so sagen. Und so kam sie zu Abraham in den Haushalt. Der Name Hagar bedeutet so viel wie Wanderung oder Flucht. Wörtlich eine, die sich von ihren Angehörigen getrennt hat. Also ihre Vergangenheit, ihre Verwandtschaft, ihr Herkommen musste sie in sich begraben. Das Woher wurde abgeschnitten. Sie ist aus ihrem Wurzelboden herausgerissen worden. Das hat damals gar keinen interessiert. Das ist aber was ganz Brutales. Und das sagte schon allein der Name Hagar. Nicht klar ist, ob Abraham und Sarah sie überhaupt mit Namen angeredet haben. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo Abraham oder Sarah sie mit Namen angesprochen hätten. Ich weiß es nicht, aber es fällt auf. Sie war Sarai oder Sarah zugeteilt. Und wir haben so unsere Vorstellungen von der Antike damals. Die müssen wir, denke ich, korrigieren. Sarah oder früher Sarai war eine durchaus selbstbewusste Frau. Und die traf selber Entscheidungen, sie ergriff selber die Initiative, durfte das auch. Abraham hatte vor ihr großen Respekt, was du sagst, du oder ich gehorche dir. Manchmal kommt das zu solchen Szenen. Und wir wissen aus damaligen Quellen, einfach zeitgenössischen Quellen, die man ausgegraben hat, Frauen standen nicht unter der absoluten Autorität ihres Mannes, wie wir das heute so denken und unterstellen, sondern sie hatten ihren eigenen persönlichen, auch gesetzlichen Status und sie hatten das Recht auf eigenen Besitz, auch Recht auf eigene Sklaven. Ja? Also, Hagars Chefin war alt und kinderlos und jetzt kam sie auf die grandiose Idee, ihr Dienstmädchen als Leihmutter zu gebrauchen, würden wir heute sagen. Es hieß damals, dass sie die Sarai, die Hagar dem Abraham zur Frau gab. Das war damals ein durchaus übliches Verfahren. Und es war dann üblich, dass die Kinder, die diesen Mägden, persönlichen Mägden geboren wurden, dann von der Herrin adoptiert wurden als die eigenen. Das war so ungefähr Sarais Plan. Ist nicht aufgegangen, aber hatte sie vor. Und ehe wir uns jetzt darüber erheben oder aufregen, erstens war es damals einfach so, die lebten in dieser Zeit, und zweitens sage ich, was heute mit den Leihmüttern passiert, ist wesentlich schlimmer. Die sonst was für eine Behandlung erst durchmachen müssen, dann das Kind austragen und dann kräht kein Schwan mehr und kein Hahn mehr nach der Frau, wie sie damit zurechtkommt und was mit ihr passiert ist. Wenn der Abraham sie heiraten musste, hieß das zumindest, dass er bis zum Lebensende für sie gut sorgen musste und dass sie ihr Auskommen alles hatte. Also das war unter Umständen noch besser als das, was heute läuft, wenn man da irgendwelche Leihmütter aus der Ukraine oder Indien oder sonst wo hat und dann benutzt für irgendwelche reichen Leute, die dafür erstmal Geld bezahlen, um Kinder zu kriegen. Also wir sind da heute nicht fortschrittlicher, glaube ich. Jedenfalls wurde die Hagar schwanger und das war nun ihr großer Triumph. Unfruchtbarkeit galt als Schande damals und das kann ja auch bis heute sehr zu schaffen machen. Und umgekehrt, ich kann ein Kind kriegen, das hat ihr ein ganz neues Selbstbewusstsein gegeben. Ich bin schwanger, die Alte hat es nicht hingekriegt, aber ich... Und vielleicht als Sklavin auch, vielleicht wächst mein Ansehen als Dienstmädchen jetzt. Es gab es nämlich auch damals, dass wenn eine Sklavin dann doch einen Sohn zur Welt bekam, dass sie dann zur ersten Frau des Herrn aufgerückt ist und die ursprünglich erste Frau abgegessen hatte. Ja, also auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, die sie wahrscheinlich vor Augen hatte. Vielleicht kann ich so aufrücken. Zur ersten Frau. Die Alte, die Chefin hat abgegessen. Ich bin schwanger, ich bin angesehen und wertgeschätzt. So sah sie sich wohl. Und die Frage ist, woran machen wir eigentlich unser Ansehen fest? Woran machen wir unser persönliches Ansehen fest? Wie andere uns einschätzen? Oder an unserer Leistung, an unserer Schönheit oder vielleicht auch, ob wir schwanger werden können oder nicht oder was auch immer. Es gibt ganz viele Dinge, wo wir das festmachen. Und ich frage, ob das immer gut ist. Ob das immer eine gute Idee ist, unser Ansehen an solchen Dingen festzumachen. Ich denke oft nicht. Jedenfalls, sie sah sich jetzt angesehen, hat auf die Alte herabgesehen, hat das auch spüren lassen. Ich bin jetzt oben, du bist unten. Ich konnte, was du nicht kannst. Aber die Alte konnte zurückschlagen. Sie war immer noch die Herrin im Hause und das hat sie gemacht. Sie hat sie also gedemütigt, unterdrückt, steht da, beleidigt, nach allen Regeln der Kunst. Und sehr schnell war diese aufmüpfige Dame wieder unten. Und zwar tiefer als sie vorher. Und es ging ja dreckiger als vorneweg. Das heißt, ja, Hochmut kommt vor dem Fall, das muss man hier so ein Stück auch mit sagen. Sie hat sich erhoben und der Fall war umso tiefer. Hagar war kein Engel. Und jetzt war es aber nicht mehr zum Aushalten, nur noch zum Davonlaufen. Das hat sie gemacht, kopflos ab in die Wüste. Und dann muss man sich das vorstellen, als schwangere Frau allein in der Wüste. Das ist normalerweise das Ende der Geschichte. Und vielleicht sollten wir mal kurz versuchen, uns hineinzuversetzen, wie es ihr da wohl gegangen ist, als sie da saß, allein davongelaufen. Ich habe ein Lied mitgebracht von Stefanie Klein, jetzt Heinen, die vor vielen Jahren mal ein Lied aufgenommen hat, was das meiner Ansicht nach sehr gut wiedergeben könnte, wie sie sich gesehen hat. Wir hören das jetzt mal.
Einsamkeit, endlos weit, Leben ohne Morgen. Ein letzter Blick, ein letzter Schrei, wer wird ihn hören? Ist mein Leben einerlei, wer wird mich erlösen? Ist niemand da, der für mich spricht, für den ich zähle? Hat mein Leben kein Gesicht?
Leinen endlos weiter. Normalerweise das Ende. Wir wissen, dass die Geschichte nicht zu Ende ist. Wer will, kann 1. Mose 16 ein bisschen mit aufschlagen und reinschauen. So, ab Vers 7 jetzt. Hagar sitzt also an so einer Wasserquelle in der Wüste und es kommt einer. Er stellt sich nicht vor, aber scheint sie zu kennen. Ein Bote, wie sich herausstellen wird. Die Bibel kennt nur ein Wort für Bote. Das kann ein menschlich-irdischer Bote sein, es kann ein himmlischer, überirdischer Bote sein. Das ist auf den ersten Blick sowieso nicht immer leicht zu unterscheiden und auf den zweiten auch nicht immer. Jedenfalls kommt da ein Mann. Und es kommt zu einem Gespräch. Und der spricht sie mit Namen an. Und auch gleich, wer sie ist. Hagar, Dienstmagd von Sarai. Woher kommst du und wohin gehst du? So wörtlich. Luther hat hier bei mir, wo willst du hin? Aber Urtext sagt, woher kommst du und wohin gehst du? Das sind die ganz entscheidenden Fragen, die jeder Mensch für sich auch beantworten muss. Da sind wir sofort beim Zentrum. Ihre Antwort, ich bin auf der Flucht von Sarai, meiner Gebieterin, weg von ihr. Da könnte man übersetzen. Also das, woher sie kam, konnte sie sagen. Das war klar, ich bin auf der Flucht. Wohin sie wollte, sagt sie nicht. Keine Ahnung. Aber nur von jemandem weg wollen oder von Verhältnissen weg wollen, raus wollen, denkt, das reicht nicht. Nie im Leben. Ja? Ich halte es nicht mehr aus, muss weg. Ja, aber wohin bitte? Wenn Leute sagen, ich halte es in der Kirche nicht mehr aus, was ich gut verstehen kann, sage ich, aber wohin gehst du dann? Also, wo hast du Gemeinschaft? Wo hast du das und das und das? Wo gehst du nicht bloß raus, sondern wohin? Muss ich auch wissen. Vermutlich wollte sie zurück wieder nach Ägypten, also zurück in das alte Woher. Aber die Frage ist es das? Reicht es, wenn ich mein altes Woher zurückgehe? Bringt das die Lösung? Ist es das, was weiterhilft? Die eine Frage ist, wohin sie wollte, die andere ist, wohin sie sollte. Und das sagt ihr dieser Engel oder dieser Fremde. Kehr zu deiner Chefin zurück. Und er sagt ja, wenn ich das ausführlich übersetze, beuge dich unter die Autorität deiner Gebieterin. Demütige dich unter sie, füge dich ihr, begib dich wieder unter ihre Hände. Fragt man vielleicht sofort, wie bitte, was hast du? Aber die Hagar kommt gar nicht zum Fragen, weil dieser Fremde gleich weiterredet. Dritter Teil der Rede. Deine Nachkommenschaft werde ich dermaßen groß machen, dass sie gar nicht mehr gezählt werden kann. So viele werden es sein. Und ehe sie sich davon erholt hat, spricht er gleich noch weiter. Pass auf, du bist schwanger, du wirst deinen Sohn zur Welt bringen. Nenn ihn Ismael. Das bedeutet, Gott hört. Denn der Herr hat dein Elend, also umschrieben, all das, was dich nach unten gebracht hat, der Herr hat all das, was dich nach unten gebracht hat, dein Elend gehört. Und dann gibt es noch eine Prophetie über diesen Sohn. Ich sage es mal ein bisschen moderner. Dieser Sohn wird ein bockendes Wildpferd von einem Mann sein, ein echter Kämpfer, der kämpft und bekämpft wird. Der wird immer für Ärger sorgen, immer für Zwiespalt in der Familie. Du bist deine Sklavin, aber dein Sohn wird frei und ungebunden sein. Aus ihm wird was Großes. Und dir wird die Ehre zuteil, seine Mutter zu sein. Die Stammmutter eines neuen Volkes. Und mit dieser Ehre und Auszeichnung kannst du dich wieder neu unterordnen unter Sarai, deine Herrin. Erinnern wir uns an Jesus, der diese Auszeichnung hatte: Ich komme von Gott, ich habe die höchste Herkunft und auch Zukunft und deshalb kann ich mich ganz unterordnen und Sklavendienste machen. Dasselbe finden wir jetzt hier bei der Hagar: Du hast eine Berufung, du hast eine Auszeichnung, du bist angesehen. Jetzt kannst du dich wieder unterordnen und Sklavendienste tun. Eine Begegnung, die ganz bestimmt so nicht geplant war, mit der Hagar überrascht wurde. Ich stelle mir vor, wie sie sich die Augen reibt und fragt: Was war das jetzt? Oder wer war das jetzt? Dieser Fremde mit dieser merkwürdigen Botschaft. Und dann dämmert es ihr, das war Gott. Das war der Herr, der durch seinen Boten den Engel geredet hat. Der Herr selbst erschien in menschlicher Gestalt mir, einem Menschen. Hier ist vom Engel des Herrn die Rede. Der taucht hier in 1. Mose 16 das erste Mal überhaupt in der Bibel auf. Danach an weiteren Stellen, wo er in Aktion tritt, 46 Mal im Alten Testament, wurde er erwähnt, wenn ich richtig gezählt habe, 8 Mal im Neuen. Es ist ein tiefes Geheimnis um ihn, wer das ist. Ich könnte das jetzt nicht im Einzelnen vertiefen, müsste man eine ganze Bibelstunde zu machen. Wenn man auch die weiteren Stellen liest, entdeckt man, in diesem Engel zeigt sich Gott selbst und handelt. Und es spricht sehr viel dafür, wenn man das mal einzeln untersucht, dass sich in diesem Engel des Herrn tatsächlich Jesus schon zur Zeit des Alten Testamentes auf der Erde gezeigt hat und gehandelt hat. Und diese Geschichte in 1. Mose 16 hat durchaus eine Parallele zu Jesus mit der Frau am Brunnen in Johannes 4, wo er auch in der Einsamkeit der Mittagshitze, wo sich Kenner raustrauben, wie so eine Frau spricht, ihr auf den Kopf zusagt, wer sie ist. Und sie sich erkennt im Licht Gottes in ihr Leben und eine unwahrscheinliche Wende bekommt. Das ist eine parallele Geschichte, kann man sagen. Solche Engelsbegegnungen sind in der Bibel durchaus etwas Besonderes. Hier erscheint zum ersten Mal überhaupt ein Engel. Treten sonst nur bei den Erzvätern und Müttern auf, dann wieder bei Mose. Muss das Zeichen eines besonderen Vertrauensverhältnisses sein, in dem der Erwählte zu Gott stehen darf. Und es geht dabei immer um Größeres, also um den Weg des Gottesvolkes, um das Heil. Wir finden in der Bibel nicht, dass Engel für private menschliche Interessen abgesandet werden. Das mal so zur Abgrenzung zu manchen Engelserfahrungen oder Berichten heute, die eher aus der Esoterik kommen und die so sehr ans Persönliche gehen, da ist zu fragen, ob das tatsächlich was mit Gott zu tun hat. Ich lasse jetzt hier einen Exkurs weg, den können wir vielleicht nochmal nachholen. Nächstes Mal, woher kommt Hagars Privileg, dass ich dieses, überhaupt diese Begegnung haben darf? Ich gehe jetzt gleich mal weiter in der Geschichte. Und da weiß ich gar nicht, was erstaunlicher ist, dass der Engel des Herrn Hagar sucht oder dass Hagar in dem Boten den Engel des Herrn erkennt. Nochmal, die Hagar war in eine elende Lage geraten durch eine Verkettung von Fehltritten aller Beteiligten. Aller Beteiligten. Abraham und Sarah in Ägypten schon, dann die ganze Geschichte, dass sie Gott vorgreifen wollten, die Hagar daneben, dass die dann aufmüpfig war, dass sie geflohen ist. Also es ist alles keine Ruhmesgeschichten. Und die war ziemlich gottlos unterwegs. Es steht nichts davon, dass sie gebetet hätte oder Gott um Hilfe gebeten hätte oder Gott um den Weg gefragt hätte. Nichts. Und der Engel sagt nicht, Gott hat dein Gebet erhört, er hat gesagt, er hat dein Elend erhört. Das ist was anderes. Er hat vermutlich nicht gebetet. Sondern Gott suchte sie. Da steht ja hier, wenn hier steht, der Engel des Herrn fand sie. Und muss er sie gesucht haben. Also Gott suchte und fand sie. Und jetzt erkennt die Hagar in diesem merkwürdigen Boten den Engel des Herrn und stellt fest, ich hatte eine Gottesbegegnung. Ich habe Gott gesehen und gehört und ich habe das überlebt. Ich soll leben. Und jetzt tut sie etwas absolut Ungeheures, was in dieser Form einmalig in der gesamten Bibel ist. Sie, die Ausländerin, die Heiden, die Fremde, die Entwurzelte, ich sage mal, diese gottlose, entlaufene Sklavin, gibt Gott einen Namen. Sie gibt Gott einen Namen. Uns ist heute nicht mehr klar, was das bedeutet. Name beschreibt einmal das Wesen in der Bibel. Aber Namensgebung bedeutet noch viel mehr. Das, was wir benennen, wird für uns erstens ansprechbar, ist klar, aber es wird auch beherrschbar. Wir geben dem, was wir benennen, eine Bestimmung. Wir fangen an, über das zu herrschen, dem wir einen Namen geben. Es ist eine Form der Besitzergreifung, es ist ein Herrschaftsprivileg, es ist eigentlich ein Herrschaftsanspruch. Zunächst mal ist es das Privileg Gottes, dass er, das lesen wir gleich am Anfang der Schöpfung, dass er dem, was er schafft, Namen gibt. Er nennt es Licht, er nennt es Tag, er nennt es so und so. Ja? Gott gibt Namen. Und dann hat er dieses Privileg dem Adam gegeben, dass er den Tieren Namen geben durfte und er sollte über diese Tiere herrschen. Im magischen Denken meint man, wenn man den Namen kennt eines Wesens, dann kann man es beherrschen. Deshalb versuchen Magier oder Okkultisten immer so die Namen von Dämonen oder von Göttern rauszukriegen und denken, dann können sie damit umgehen. Das funktioniert bei Gott nicht. Man kann ihn sich nicht dienstbar machen, indem man seinen Namen gebraucht. Deswegen, als Mose Gott nach dem Namen fragt, gibt er eine Antwort, die zwar sagt, ich bin da, aber die nicht sagt, wie er verfügen kann. Ich bin der, der ich sein werde. Also das entzieht sich allem Zugriff, allem Herrschaftsanspruch des Menschen. Wir beachten bitte, eine Namensgebung erfolgt stets vom Höheren zum Niedrigeren. Immer. Eltern geben ihren Kindern Namen und eine Bestimmung damit, jedenfalls in alten Zeiten. Gott gibt seinem Volk seinen Namen. Oder auch einen neuen Namen, nennt Jakob Israel. Oder Jesus nennt Petrus, oder den Simon dann Petrus. Gott kennt uns mit Namen. Der Engel des Herrn gibt den Namen für Ismael. Und hier das Gegenteil, es gibt einem Mensch Gott einen Namen. Und das als Frau, Ausländerin, Heidin und Sklavin, das ist ungeheuerlich. Das hat nicht mal Abraham oder Sarah gewagt. Und wieso sie das darf, darüber zerbrechen sich die Rabbinen immer noch den Kopf. Sie haben noch keine Antwort gefunden. Ich habe auch keine. Welchen Namen gibt sie Gott? Im Hebräischen drei Worte. Ata el roi. Ata el roi. Du ist der Gott des Sehens oder der Erscheinung des Schauens. Du, Gott des Sehens. Das ist durchaus mehrdeutig erstmal, so wie es da steht. Nicht nur Gott sieht Hagar, sondern Hagar sieht Gott steckt drin. Zumindest im Nachhinein erkennt sie ihn, sagt sie auch, du bist der Engel, der Gott manifestiert, dessen Anwesenheit, ich habe ein göttliches Wesen gesehen. Man könnte umschreiben, du bist der Gott, der sich durch Visionen seinen Geschöpfen offenbart, du bist ein Gott, der in Visionen gesehen wird. Das ist so eine Seite dieses Satzes, den die Lutherbibel gar nicht bringt. Die nächste Dimension wäre die Übersetzung, du bist der Gott, der mir erschienen ist und bist der Gott, der mich sieht. Beides, du bist mir erschienen und siehst mich. Und jetzt haben wir die Übersetzung, die uns als Jahreslosung gegeben ist. Du bist El-Rui, du bist der Gott des Sehens, du bist der mich sehende und nach mir schauende Gott, du bist der Gott, der mich sieht. Leider hat die Lutherbibel und auch einige andere Übersetzungen nur, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist so ein bisschen relativistisch dann wieder. Ein Gott von vielen möglichen Göttern ist es eben einer, der mich sieht. Das kann man vom Urtext her so nicht sagen. Im Hebräischen braucht es keinen Artikel. Es ist aber völlig klar, dass Hagar mit dem einzigen wahren Gott spricht, den die Bibel bezeugt. Von daher wäre die angemessene Übersetzung tatsächlich, du bist der Gott, der mich sieht, der bestimmte Gott. Und dabei ist das Du betont. Du bist der Gott, steht zuerst, Atta, du. Die Einheitsübersetzung der katholischen hat die Frechheit, das Du ganz wegzulassen, obwohl es stärkste Betonung hat. So gehen wir mit der Bibel um manchmal. Das Du ist betont, sie ist im direkten Gespräch mit Gott und von daher ist es eben nicht nur Namensgebung, wie ich erstmal herausgestellt habe, dieses Unwahrscheinliche, fast Anmaßende, sondern es ist zugleich Gebet, es ist Anbetung, es ist staunendes Bekenntnis. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott des Sehens, der die Beleidigung der Beleidigten sieht. Könnte man vom Kontext her so übersetzen. Du bist der Gott des Sehens, der die Beleidigung der Beleidigten sieht. Eine absolut starke Erfahrung für die Hagar. Ich habe Ansehen bei Gott. Das muss man sich mal klar machen. Ich als entlaufene, dreckige Sklavin bin vor Gott, von Gott und bei Gott angesehen. Immer. Egal wie ich mich sehe. Egal wie die anderen mich sehen, egal wie ich die anderen sehe, egal welches Ansehen ich sonst bei anderen habe. Und auch wenn ich kein Ansehen bei den anderen habe, wenn sie mich übersehen, wenn sie über mich hinwegsehen, wenn sie auf mich herabsehen, du bist der Gott, der mich sieht, bei dem ich Ansehen habe. Und wenn ich die Blicke der Menschen nicht mehr aushalte und wenn ich mich den Blicken der Menschen entziehe, Menschen kann ich entfliehen, sie geht in die Wüste. Dem Gott, der ganz Auge ist, kann ich nicht entfliehen. Der Gott, der ganz Auge ist, sieht mich immer. Er steht über Raum und Zeit und hat mich immer und überall im Blick. Und selbst wenn ich mich hilflos und allein in den letzten Winkel zurückgezogen habe, du bist der Gott, der mich in diesem letzten Winkel allein sieht. Und dann fährt Hagar fort und das gehört in diesen Zusammenhang hinein, was auch nochmal die Doppeldeutigkeit der Jahreslosung aufnimmt. Habe ich hier tatsächlich dem hinterhergesehen, der mich sieht, fragt sie. Habe ich hier tatsächlich dem hinterhergesehen, der mich sieht. Dahinter steckt die Frage, wie kann das sein? In der einsamsten Stunde meines Lebens gewährt mir der Allerhöchste seine Gemeinschaft und Aufmerksamkeit. Ich konnte ihn sehen. Zumindest im Nachhinein erkennen, dass ich ihn gesehen habe, dass ich ihm begegnet bin. Und das ist umwerfend. Und eigentlich kann kein Mensch eine Gottesbegegnung überleben. Jedenfalls sagt das die Bibel. Kein Mensch kann leben, der Gott sieht. Aber ich habe ihn gesehen, bin am Leben geblieben und das hat mich aufgerichtet, neu ausgerichtet, göttlich gestärkt. Und deshalb bekam die Quelle, an der sie saß, der Brunnen, diesen Namen, steht in der Bibel, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht und der nach mir schaut. Und jetzt, als von Gott Angesehene, kehrt Hagar tatsächlich zurück in die Verhältnisse, aus denen sie geflohen war. Das konnte sie. Die Verhältnisse blieben zwar die alten, aber in ihr war etwas neu geworden. Ich las dieser Tage einen interessanten Satz, den nenne ich hier mal. Nichts ändert sich, bis man sich ändert. Und plötzlich ändert sich alles. Nichts ändert sich, bis man sich ändert und plötzlich ändert sich alles. Kann man mal drüber nachdenken? Diese göttliche Begegnung hat Hagar verändert und sie sah sich und alles andere jetzt tatsächlich mit neuen Augen. Und das ist eine Lektion vielleicht auch für uns. Also nicht immer nimmt uns Gott aus unserer notvollen Lage hinaus. Nicht immer ändert er unsere Umstände. Er kann uns auch in unserer notvollen Lage, in der wir sind, oder in diesen beschissenen Umständen, in denen wir leben, segnen und sogar gebrauchen. Und da ist Gottes Segen, Gottes Wort und Gottes Wille wichtiger, und an dem liegt mehr als an unseren Umständen und unseren Verhältnissen. Wir wollen immer so schnell die Umstände und Verhältnisse ändern, wichtiger ist, dass wir Gottes Willen erkennen und mit dem Willen Gottes eins werden, dann kommen wir auch mit den Umständen klar. Das wird dann schon. Also, dass wir uns ändern, könnte wichtiger sein, als dass die Umstände sich ändern oder dass wir die Umstände ändern. Nochmal, nichts ändert sich, bis man sich ändert und plötzlich ändert sich alles. Hagar kehrte zurück in ihre alten Verhältnisse, zu ihren alten Herrschaften, brachte ihren Sohn zur Welt und Abraham gibt ihm dann tatsächlich den Namen, den Hagar genannt hat, Ismael, Gott hört. Aber wir waren bei dem Gott, der sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Drei Worte, eigentlich nur im Hebräischen. Eigentlich ein Gottesname, du, Gott des Sehens. Das soll uns begleiten als Jahreslosung. Und wir hatten das, woher kommst du, wohin gehst du? Und ich ergänze, und wenn Gott dich sieht. Woher kommst du, woher gehst du und was ist, wenn Gott dich sieht? Oder kürzer, woher und wohin unter Gottes Augen? Das heißt für mich zunächst, wenn Gott dich sieht, dann kannst du zu deinem Herkommen stehen. Du kannst dazu stehen. Gott sieht es, er nimmt es, er gebraucht es und er macht es buchstäblich fruchtbar. Und es kann etwas Neues daraus wachsen. Weil Gott es sieht, kannst du also dein Herkommen neu sehen, egal wie das sonst war. Und zugleich kannst du dich auf einen neuen Weg machen zu einem neuen Ziel. Das meint eben gerade nicht, dass du aus deinen Verhältnissen fliehst, sondern dass du dich ihm stellst und dass du dann die Verhältnisse, in denen du bist, verbindest mit dem Ziel, das Gott dir genannt hat, das Gott dir zeigt, das Gott mit dir hat. Also nicht verleugnen, verdrängen, wo wir herkommen, aber jetzt von Gott anschauen lassen, sich und erneuern lassen. Und dann mit Gott in die Zukunft gehen. Und dann lebe ich nicht mehr unter der Autorität meiner Vergangenheit. Muss ich nicht mehr, sondern ich lebe vor allem unter der Autorität von Gottes Wort. Und dieses Wort eröffnet mir eine Zukunft und eine Ewigkeit. Du bist der Gott, der mich sieht. Gott kennt dein Woher und er gebraucht es für ein neues Wohin? Ich würde heute mal nur so weit gehen. Es gibt noch mehr, das könnten wir dann fortsetzen. Ich habe noch eine kleine Hausaufgabe mit. Also ein Blatt, das sind eigentlich zwei, aber die sind mal zusammengefaltet. Ich habe einmal oben stehen, Gott, was siehst du bei mir? Du, Gott, siehst mich, wenn ich. Jetzt könnte man hier 7 oder mehr Punkte mal aufschreiben. Gott, du siehst mich, wenn ich heimlich weine. Oder wenn ich über andere lästere. Oder wenn ich im Internet surfe. Oder wenn ich auf Arbeit bin. Einfach mal an der Stille vor Gott. Gott, was siehst du bei mir? Und dann vielleicht mal Punkte aufschreiben, wo Gott mich sieht. Und dann, wenn man das aufgeschrieben hat, kann man die zweite Seite rumschlagen. Du bist der Gott, der mich sieht. Dass du mich siehst, bedeutet für mich bei erstens, also dass du mich siehst, wenn ich heimlich weine, bedeutet für mich jetzt, dass du mich siehst, wenn ich im Internet surfe, bedeutet für mich jetzt und so weiter. Und wenn ihr das mal euch einfach Zeit nehmt und mal eine halbe Stunde oder immer mal wieder auch mal hörend einfach vor Gott seid, dass ihr ein Stück mal empfangt, was sollt ihr da aufschreiben, wobei euch Gott sieht und dann nochmal neu hört, was bedeutet das jetzt für mich, dass Gott mich dabei sieht. Ich denke, dann kann die Jahreslosung sehr persönlich nochmal reden und auch bei uns so etwas bewirken, was vielleicht auch bei der Hagar bewirkt hat. Und ich würde ganz nächstes Mal noch vielleicht den Exkurs machen und noch ein paar andere Punkte noch nennen, aber das Persönliche ist vielleicht wichtig und für heute reicht es auch, denke ich. Das sind Herz und Mitnehmen. Und vielleicht erstmal soweit. Und nächstes Mal vielleicht auch noch mehr Gespräche und noch ein paar andere Dinge. Ich lade ein, dass wir beten, entweder in der Stille oder wer kann und möchte auch gern laut, und ich würde es dann abschließen. Herr, es ist erstaunlich, wen deine Augen sehen, sich ausersehen, wen sie berufen und gebrauchen. Du hast einen ganz anderen Blick auf alles und alle. Wenn wir uns von dir ansehen lassen, dann gewinnen auch wir einen ganz anderen Blick auf alle und alles. Danke, dass du uns durch Jesus Christus im Heiligen Geist zur Gemeinschaft mit dir berufen hast. Ja, dass wir im Anschauen deines Bildes sogar verwandelt werden in dein Bild hinein. Herr, du schaust uns an und du darfst uns anschauen. Und so erleuchte du auch die Augen unserer Herzen, dass wir neu sehen, auch dir hinterher sehen, wo du am Werk gewesen bist, dass wir das mitkriegen, dass wir dir die Ehre darüber geben, dass wir dir danken dafür und dass du uns gebrauchen kannst zu deiner Ehre, trotz allem, was wir vielleicht vermasselt haben. Was du tust, ist wichtiger. Und das darf uns ganz erfüllen. So segne du uns bitte und lass uns auch anderen ein Segen sein. Amen.